Rettungskräfte stehen auf einem Trümmerhaufen. Sie ziehen eine erschöpfte Frau unter dem Geröll hervor. Sie lebt. Wie heißen Sie? Deomaris Mata. Die junge Frau wird von Helfern weggetragen. Dann bittet ein Mann mit einem Megafon um Ruhe, damit man unter dem zusammengefallenen Gebäude mögliche Hilferufe hören kann. Driscoll Rojas ist einer der Helfer und im Dauereinsatz.
Das ist ein sechsstöckiges Gebäude, das eingestürzt ist. Wir haben hier eine Person herausholen können. Da drüben sind noch mehr.
In nur 39 Sekunden haben zwei Erdbeben das zunichte gemacht, woran Venezuela seit Monaten geglaubt hat. Die Hoffnung auf einen Neuanfang. Mit einer unglaublichen Wucht, die den Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, beginnt es kurz nach 18 Uhr zu beben. Erst mit der Stärke 7,2, dann gleich danach mit 7,5. Augenblicklich stürzen mehrstöckige Hochhäuser zusammen. Aufgewirbelter grauer Staub trübt die Sicht. Mittwochabend, 24. Juni, ein Nationalfeiertag in dem südamerikanischen Land. Viele Venezolaner verbrachten ihn am Strand, sagt Anja Dagatz, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas.
Alle Menschen sind auf einmal wie Dominosteine umgefallen, weil sie keinen Boden mehr unter den Füßen hatten. Und dann brach schon auch Angst und Panik aus. Ne? Und diese Leute sind auf die Busse gestürmt und wollten zurück nach Caracas. Oder man hatte auch Angst vor Tsunami.
Vermutlich sind mehr als 58.000 Gebäude beschädigt oder zerstört, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA nach einer vorläufigen Auswertung von Satellitendaten mitteilt. Zehntausende Menschen sind nun obdachlos. Die Solidarität in der Bevölkerung ist groß. Eigenständig koordinieren sie die Hilfen. Die Diaspora, etwa 8 Millionen Venezolaner, die in den vergangenen Jahren ins Ausland geflohen sind, haben Plattformen aufgesetzt, auf denen man Vermisste melden kann oder psychologische Hilfe bekommt. Selbst im Ausland lebende Bauingenieure beraten per Videocall, ob die Statik der Gebäude noch sicher ist. Alles Aufgaben, an denen die Regierung gerade scheitert. Das Erdbeben werde für die Regierung zum Stresstest, sagt Phil Ganzen von der Crisis Group Venezuela.
Diese Katastrophe legt die mangelnde Leistungsfähigkeit offen, die Improvisation und Korruption. Ein Staat, der vorgegeben hat, alles im Griff zu haben, dabei mangelt es an allem, vor allem an Führung und Koordination.
Dabei hatte Interimspräsidentin Daisy Rodriguez die vergangenen Monate beweisen wollen, wie offen sich ihr Land zeigt. Nachdem die USA den Langzeitmachthaber Nicolás Maduro vor einem halben Jahr festgenommen und außer Landes gebracht haben, hat sie eine politische und wirtschaftliche Kehrtwende hingelegt. Unter anderem hat sie Maduro-treue Minister entmachtet, eigene Vertraute eingesetzt. Den mächtigen Verteidigungsminister degradierte sie zum Landwirtschaftsminister. Unter dem Druck des US-Präsidenten Donald Trump. Im Frühjahr würdigte sie die Zusammenarbeit.
El presidente Trump.
Präsident Trump hat gesagt, er sei ein Freund und Partner Venezuelas und ich begrüße diese Sichtweise, denn Venezuela war niemals ein Feind der Vereinigten Staaten. Ich hoffe, dass die Sanktionen gegen Venezuela endlich aufgehoben werden.
Venezuela Anfang Juni, knapp 3 Wochen vor der verheerenden Katastrophe. Verhalten optimistisch zeigten sich viele in der Bevölkerung, manch einer gar euphorisch. Horacio Velutini zum Beispiel. Die Zukunft seines Landes zeigt der venezolanische Geschäftsmann von seinem Bürofenster aus, Richtung Süden, über den Dächern von Caracas.
Dieses Gebäude, das du dort siehst, das heißt Sky Park. Das hat 26.000 Quadratmeter verkaufsfähige Fläche.
Das Gebäude steht auch nach dem Erdbeben noch. Velutini ist Chef der Investmentfirma Invanca. Er habe Venezuela nie den Rücken gekehrt und immer an sein Land geglaubt, betont er. In seinem Büro hat er auf einem Whiteboard die jüngste Geschichte des Landes digital aufgezeichnet. Die Wirtschaftskrise und Hyperinflation 2017, die politischen Proteste 2024. Die Gefangennahme von Machthaber Maduro fehlt ihm noch. Er zeigt auf 2026.
Hier, an diesem Punkt ist für mich das Ende einer Ära und der Beginn von etwas Neuem. Wie sagt ihr Deutschen? Zeitenwende.
Der 3.
Januar 2026. Eine Zeitenwende für Venezuela. Horacio hat vor dem Erdbeben Venezuela die nun Best Business Option in Latin America genannt. Noch ist nicht abzuschätzen, welche Zeitenwende der Tag der Erdbeben jetzt für das Land bringt. Im internationalen Fokus hat die vergangenen 6 Monate vor allem der Ölsektor gestanden. Etwa 100 Milliarden US-Dollar müsste man laut US-Analysten investieren, um die maroden Förderanlagen zu reparieren. Bisher tröpfelte das Kapital jedoch nur ins Land. Anfang des Jahres sah Venezuelas Regierung Investitionen von 1,4 Milliarden US-Dollar für 2026 voraus. 70-mal so viele Investitionen bräuchte es also noch. Und das Geld fließe nicht direkt in Form von US-Dollar in die Wirtschaft, gibt der venezolanische Wirtschaftswissenschaftler Osvaldo Feliz Sola zu bedenken.
20 Jahre hat der Erdölsektor praktisch keinerlei Investitionen erhalten. Nun gibt es einen Fonds, den das Weiße Haus eingerichtet hat und der die Gelder verwaltet. Fast das gesamte Geld fließt nun gezielt in den Wiederaufbau der venezolanischen Erdölindustrie. Also in Pumpen, Ventile, Rohrleitungen, Ausrüstung, um die Erdölproduktion zu steigern.
Der Wirtschaftswissenschaftler warnt, der Ölmarkt werde künftig immer kleiner, die Preise werden sinken. Venezuela müsse schnell neue Wirtschaftszweige etablieren, zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien. Egal ob mit Öl oder anderen Investitionen, bis sich das Wachstum in der breiten Bevölkerung widerspiegelt, wird es dauern. Es sei ein langwieriger Prozess. Elias Ferrer ist Berater in Venezuela für ausländische Investoren. Er hofft, dass diese bald wieder zum Aufschwung in Venezuela beitragen. Doch damit sich das Land von den Erdbeben erholen kann, sei es seiner Meinung nach wichtig, dass jetzt in der Not die USA Gelder freigebe, die im Ölsektor erwirtschaftet und von den USA verwaltet werden.
Was Trump hier tun kann, ist, Venezuela kein Geld zu schenken, sondern das Geld freizugeben, das bereits Venezuela gehört, das aber von den USA aus den Ölverkäufen einbehalten wird. Das wäre viel mehr, als ein einzelnes Land an Finanzhilfen bereitstellen kann.
Und Venezuela selbst habe auch Mittel.
Allein bei der Bank of England liegen etwas mehr als 30, knapp 32 Tonnen Gold. Eigentlich verfügt Venezuela über viel Geld auf ausländischen Konten, Milliarden von Dollar.
Wenn man Venezuela Zugriff auf all diese Gelder gewähre, sei das viel mehr, als die USA als Hilfsgelder zur Verfügung stellen könnte, sagt er. Auch Elias Ferrer war vor den Erdbeben noch in Aufbruchsstimmung. Er hat Brasilianern, US-Amerikanern und Europäern Venezuela gezeigt, denjenigen, die sich besonders für Investitionen im Bereich Öl, Gas, Finanzprodukte und Immobilien interessieren, meinte er Anfang Juni. Es gebe viel Optimismus, sagte er, und viel Interesse von außerhalb zu investieren. Doch nach Jahren der Isolation gäbe es Verständigungsprobleme beim Aufeinandertreffen zweier Welten, so Ferrer.
Die Treffen mit den Funktionären sind meiner Meinung nach noch nicht so gut verlaufen. Die wissen nicht, welche Art der Präsentation Investoren vor allem aus der westlichen Welt wollen. Die wollen Zahlen, Transparenz, Sicherheiten und keine langen Reden, dass sie der Regierung einfach vertrauen sollen.
Die Bevölkerung traut der Regierung zu großen Teilen nicht. Das zeigt sich jetzt schonungslos in der Katastrophe. In der am schwersten von den Erdbeben betroffenen Region La Guaira entlädt sich die Wut. Dort, wo nun das Militär patrouilliert, schreit wütend ein Venezolaner mit Warnweste auf einen der Soldaten ein.
Ihr könnt doch nicht einfach seit heute Mittag sagen, dass ich hier nicht durchkomme. Hier gibt es mehr Waffen als Schaufeln.
Wenige Tage nach den Beben militarisiert das Regime die verwüstete Küstenregion, offiziell um das Chaos zu vermeiden. Viele Freiwillige müssen sich seitdem registrieren, um Spenden, Lebensmittel und ihre Arbeitskraft anzubieten, doch die Registrierungsstellen oftmals geschlossen. In La Guaira vielerorts Soldaten, die untätig neben den Trümmerbergen stehen. Das vergangene halbe Jahr war in Venezuela eine neue Offenheit zu spüren. Viele haben angstbefreiter und kritisch über das Regime gesprochen, über Versäumnisse und ihren Wunsch nach freien Wahlen. Aussagen, die bis vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wären, gar gefährlich. Langzeitmachthaber Maduro und sein Machtapparat gingen unerbittlich gegen Regimekritiker vor. Sie wurden bedroht, verfolgt, eingesperrt. Nun sitzt er selbst in New York im Gefängnis. Doch im Stadtbild von Caracas ist Maduro überall noch überlebensgroß zu sehen. Oft mit seiner Ehefrau Celia Flores, ebenfalls Politikerin, die gemeinsam mit Maduro am 3. Januar vom US-Militär festgenommen wurde. Los Queremos de Vuelta steht auf den Plakaten an den großen Stadtautobahnen, an zentralen Plätzen, auf Hausmauern. Wir wollen sie zurück. Doch hört man sich in Caracas um, findet sich niemand mehr, der ihn vermisst.
Obviamente estamos mejor porque ya no está.
Es geht uns besser ohne ihn. Es hat mich sehr glücklich gemacht, als sie Maduro festgenommen haben. Laut Foro Penal, einer venezolanischen Menschenrechtsorganisation, saßen zu Jahresbeginn mehr als 860 politische Gefangene in Haft. Im Februar verkündete Delcy Rodriguez ein Amnestiegesetz. Unter Druck der USA sollten alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Doch die Freude ist von kurzer Dauer. Ende April hat ihre Regierung das Gesetz wieder ausgesetzt. Die Begründung, es habe seine Funktion erfüllt. Das sehen viele Venezolaner anders. Etwas außerhalb von Caracas, im Gefängnis von El Rodeo, sitzen weiter politische Gefangene. Seit Monaten campen hier Angehörige aus Sorge, dass die Inhaftierten sonst vergessen werden. Unter ihnen auch Adriana Baduel. Sie wartet auf die Freilassung ihres Bruders. Aufgelöst kommt sie von einem Haftbesuch zurück.
Wie spät ist es jetzt? Stell dir das mal vor. Sie haben mich kaum 15 Minuten zu ihm gelassen. Die Besuche finden hinter Glasscheibe statt. Die Bedingungen sind entsetzlich. Er sitzt in einer Zelle. Das Bett ist aus Beton. Dazu eine Latrine. Heute war er sehr niedergeschlagen, frustriert über die herabwürdigende Haft.
Adriana ist damit aufgewachsen, dass ihre Liebsten im Gefängnis sind. Ihr Vater war General unter Hugo Chavez. 2009 wurde er festgenommen. Nie hatte er einen Prozess bekommen, nie medizinische Hilfe. Laut Regime starb er an einem Herzinfarkt 2021 in Haft in den Armen ihres Bruders. Adolfo, heißt er, habe brutale Folter ertragen müssen, so Adriana. Er sei aufgehängt und fast erstickt worden, ihm seien Stromschläge verabreicht worden. Zwei weitere Brüder, inzwischen freigelassen, verbrachten ebenfalls 18 Jahre in Haft.
Ich glaube, in meiner Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man holt das Beste oder das Schlechteste aus sich heraus. Wir sind eine tiefgläubige Familie und auf spiritueller Ebene haben wir Vertrauen darauf, dass all dies irgendwann ein Ende hat. Ich habe keine Kinder. Das hat mein Leben geprägt. Ich habe mich ganz der Fürsorge meiner Familie gewidmet.
Eine ältere Frau sitzt in dem Camp auf einem Plastikstuhl, strickt eine Decke in den Farben Venezuelas, gelb, blau, rot. Wie viele hier trägt sie ein weißes Shirt mit der Forderung, die Gefangenen freizulassen. Noch immer sind laut Foro Penal fast 400 politische Gefangene inhaftiert. Die Angehörigen vor dem Gefängnis El Rodeo sind enttäuscht, dass sich so wenig bewegt. Jetzt, nach den Erdbeben, könnte es sogar wieder Rückschritte geben, befürchtet Phil Ganzen von der Crisis Group.
Es wird sicherlich weiter Proteste geben, aber die Regierung hat in der Vergangenheit immer mit Gewalt, mit Unterdrückung reagiert. Deshalb glaube ich, dass die Regierung voraussichtlich erstmal wieder repressiver wird.
Viele in Venezuela wünschen sich nichts sehnlicher als einen Regierungswechsel. Die Wut auf die Regierung wächst. Aktuell leben 70% der Bevölkerung in Armut. Zum Vergleich, der Mindestlohn mit Bonuszahlungen aktuell bei 240 US-Dollar monatlich. Ein Stück Butter, 200 Gramm, kostet im Supermarkt gerade 9 US-Dollar. Die Inflation ist wieder gestiegen. Die einheimische Währung, der Bolívar, verliert ständig an Wert. Um das Chaos mit den vielen Papierscheinen zu vermeiden, funktioniert der Alltag in der Hauptstadt fast nur noch mit Dollar. Kartenzahlung gibt's deshalb auch im kleinsten Lädchen. Andreina Diaz ist Mutter von drei kleinen Söhnen, alleinerziehend. Nachdem ihr Partner Venezuela verlassen hat, meldete er sich nicht mehr. Ihr Leben ein täglicher Kampf, um mit ihrer Familie über die Runden zu kommen. Als staatlich angestellte Lehrerin verdient sie im Monat nur 2 US-Dollar. Hinzu kommen etwa 260 US-Dollar Boni im Monat. Das reicht trotzdem nicht. Der venezolanische Lehrerverband schätzt, dass eine fünfköpfige Familie etwa das Dreifache, mindestens 770 US-Dollar bräuchte.
Früher hatten wir noch eine vom Staat finanzierte Krankenversicherung. Die gibt es nicht mehr. Und bisher konnte ich meine Söhne auf eine Privatschule schicken. Aber alles wird teurer. Die Schule, der Nahverkehr, alles. Ich muss sie jetzt auf eine öffentliche Schule schicken.
Die öffentlichen Schulen öffnen wegen des Lehrermangels nur noch 3 Tage wöchentlich. Wegen der Krise ist das öffentliche Schulsystem zusammengebrochen. Ein Teufelskreis, vor allem für die Mütter. Wenn die Schulen geschlossen sind, bleiben die Kinder zu Hause, die Frauen können nicht arbeiten. Andreina will Abhilfe schaffen, für sich und für die anderen Familien. Sie lebt in Petare, eines der größten Armenviertel Südamerikas, am Rande von Caracas. Dicht an dicht drängen sich die roten Backsteinhäuser an einem steilen Hang. Fährt man die engen Serpentinstraßen hoch, kleine Verkaufsstände und Wandmalereien säumen den Weg, erreicht man ihren Wohnort. Sie lebt im Haus ihrer Mutter, nebenan ihre Schwester. Vom Erdbeben ist sie weitgehend verschont geblieben. Das Haus weist nur kleine Schäden auf. Unten ein Kiosk, in der ersten Etage Küche und Wohnbereich. Stolz zeigt sie die oberste Etage, eine von einem Wellblechdach geschützte Terrasse. Spielzeug, bunte Tische, Kuscheltiere, vieles davon gespendet.
Hier haben wir einen Bereich für die Kleinen aus der Krippe geschaffen, Babys im Alter bis zu 9 Monaten. Meine Schwester hat mir im Haus gegenüber ebenfalls die Terrasse zur Verfügung gestellt. Dort unterrichten wir Kindergarten- und Vorschulkinder.
Neben ihrer verkürzten Tätigkeit als Lehrerin arbeitet Andreina jetzt selbstständig. Sie hat ihre eigene Bildungseinrichtung gegründet, eigene Erzieherinnen eingestellt. Möglich ist dieses inoffizielle Angebot allerdings nur bis zur 1. Klasse. 12 US-Dollar nimmt sie pro Kind und Woche, so kommt sie über die Runden. Viele Kinder wachsen in dem Viertel in Armut auf, die Familienverhältnisse sind oft prekär. Sie versucht, Kinder vor Misshandlungen zu schützen und Eltern bei Problemen zu beraten. Andreina ist in Petare nicht nur Lehrerin, sondern auch Sozialarbeiterin und Psychologin. Sie packt die Dinge an. Vor den Erdbeben zeigte sie sich optimistisch, aber weiß schon da, Venezuela braucht Zeit, bis es bergauf geht.
Die anderen mögen noch da sein, aber der Kopf ist weg. Und nach werden auch die anderen fallen. Wir sehen jetzt, dass der Dollar steigt und damit steigt alles. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt Geduld haben. Wenn wir schon 25 Jahre auf Veränderung gewartet haben, was kostet es noch ein bisschen länger zu warten? Schritt für Schritt mit der Hilfe Gottes.
Eigentlich sieht Venezuelas Verfassung auch vor, dass bei Abwesenheit des Präsidenten innerhalb von 180 Tagen Neuwahlen ausgerufen werden. Doch ein demokratischer Wandel ist nicht abzusehen, sagt Anaïs Plaza. Sie ist sozialdemokratische Abgeordnete in der Nationalversammlung, eine der wenigen Oppositionsparteien.
Ich will Wahlen. Aber unter welchen Bedingungen? Mit derselben Wahlbehörde, die bereits vor 2 Jahren die Wahl gefälscht hat? Mit einem Wählerverzeichnis, das nicht bereinigt ist? Mit 6 bis 8 Millionen Venezolanern im Ausland, die sich da nicht registrieren und damit nicht wählen können? Und dazu kommt ein Wahlsystem, das die Politik seit Jahren kriminalisiert. Alle Parteien außer uns befinden sich in einem Gerichtsverfahren.
Für Phil Ganzen von der Crisis Group ist klar, dass Daisy Rodriguez und der Kreis um sie herum ihre Macht nicht abgeben werden, solange es sich vermeiden lasse.
Doch ich denke, sie und ihr Team sind klug genug zu verstehen, dass sie diesen Tag nicht für immer herauszögern können, dass es irgendwann Wahlen geben muss. Deswegen gibt es für sie 2 Optionen. Entweder gestalten sie die Umstände so, dass die Opposition verliert oder nicht in der Lage ist, nach einem Wahlsieg die Macht zu übernehmen. Oder im besten Fall gewinnen sie, weil sie populär genug sind. Dafür müsste sich die wirtschaftliche Lage verbessern.
Das ist nach den 2 Erdbeben nicht abzusehen. Nach UN-Schätzungen liegen allein die direkten Sachschäden bei rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Einberechnet wird dabei der gesamte Wiederaufbau von Strom- und Wassernetz, Gebäuden, Straßen und Brücken. Ökonomen gehen davon aus, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten noch deutlich höher ausfallen werden, wegen Produktionsausfällen, den sinkenden Tourismuszahlen, der unterbrochenen Ölförderung. Ersten Schätzungen zufolge könnte die Katastrophe 7% der Wirtschaftsleistungen pro Jahr kosten. Interimspräsidentin Delcy Rodríguez wollte die Krise für sich politisch nutzen. Doch in der Katastrophe wächst stattdessen die Wut auf sie. Die Menschen fühlen sich alleingelassen. Bei einem Besuch in einem besonders verwüsteten Viertel in Caracas wird sie ausgebuht. Raus, raus, rufen sie.
Sie machen aus der Tragödie eine politische Kampagne. Unsere Kinder helfen seit 3 Tagen als Freiwillige. Und ihr habt sie weggeschickt? Warum? Nur damit niemand sieht, dass die Regierung gar nichts für das Volk macht.
Die Wut des Krisenmoments, ihn will jetzt Maria Corina Machado nutzen. Die im Ausland lebende Oppositionsführerin hat angekündigt, nach Venezuela zurückkehren zu wollen. Sie wolle nun mit dem Volk zusammen sein, mit den Menschen trauern und einander Kraft geben. Allerdings droht ihr bei Einreise die Verhaftung. Gegen sie laufen in Venezuela Ermittlungen. Unter anderem wirft ihr die Interimsregierung unter Delcy Rodríguez vor, den US-Militäreinsatz im Januar unterstützt zu haben und damit die Festnahme des Langzeitmachthabers Nicolás Maduro mitzuverantworten. Die US-Regierung hält eine jetzige Rückkehr für einen schlechten Zeitpunkt, ebenso wie Phil Gunson, der kritisiert:
Sie hat das Leid des Volkes immer als eine Art Vorteil betrachtet, als Mittel, um den Regierungswechsel zu beschleunigen. Und dass der nötige ist, daran besteht kein Zweifel. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Wut der Menschen auszunutzen.
In einigen Teilen der Bevölkerung ist sie dennoch sehr beliebt. Robert Rocker, der an der Universität von Caracas Kommunikationswissenschaften studiert, hält sie für die einzige politische Figur, die die Massen hinter sich vereinen könne.
Maria Corina Machado ist die einzige, die ihrem politischen Diskurs über die Jahre treu geblieben ist. Und ich habe das Gefühl, wir haben sonst niemanden, den wir unterstützen können. Sie ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn die USA daran interessiert sind, dass sich die Lage wirklich verbessert, ist sie eine gute Option.
Rocker ist an der Universität sehr aktiv, kämpft für freie Wahlen. In den vergangenen 6 Monaten habe es einige Verbesserungen gegeben, sagt er. Viele Studierende hätten sich seiner Gruppe angeschlossen, hätten weniger Angst, sich kritisch zu äußern, es gebe keine Bedrohungen mehr. Es wird sich zeigen, ob das mit möglichen neuen Repressionen der Interimsregierung so bleibt. Doch noch protestieren die Menschen. Ein Mittwoch Anfang Juni. Gewerkschaften und Studierendenbewegungen rufen zu landesweiten Protesten auf. Unter anderem fordern sie die Freilassung der noch immer inhaftierten politischen Gefangenen und die erhofften freien Wahlen, sagt Gewerkschaftsführer Carlos Salazar mit radikalen Worten.
Die Regierung wird auf dem Müllhaufen der Geschichte enden. Wir protestieren für bessere Gehälter, dafür, dass Rentner und Pensionäre, Lehrer und Professoren besser leben können. Wir protestieren für ein besseres Gesundheitswesen und Straßennetz, für Wasser und Elektrizität. Wir werden nicht weiter für die Krise bezahlen, die Delcy Rodríguez und ihr Bruder gemeinsam mit den anderen in ihrer Regierung verursacht haben. Auf in den Kampf.
Bessere Löhne und Renten, freie Wahlen. Man würde erwarten, die Demonstranten ziehen für diese Forderungen vor den Palast Miraflores, also den Präsidentenpalast, oder vor die Wahlbehörde Venezuelas. An diesem Tag im Juni stehen sie vor der Botschaft der Vereinigten Staaten, die erst Ende März nach 7 Jahren wieder eröffnet wurde. Vor den Mauern der US-Botschaft zeigt sich, wohin viele Venezolaner heute blicken, wenn sie an die Zukunft ihres Landes denken. Der Wiederaufbau nach den Erdbeben wird noch lange dauern. Venezuela wird dafür langfristig auf internationale Hilfen und Spenden angewiesen sein.